RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Jürgen Buch. Nach dem tödlichen Feuer in einem Hamburger Krankenhaus ermittelt jetzt eine Mordkommission. Die Polizei hat einen 72 Jahre alten Patienten festgenommen. Aus Hamburg Elias Bartel.
Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen besteht der dringende Verdacht, dass er das Feuer in der vergangenen Nacht absichtlich gelegt hat. Bei dem Brand in der geriatrischen Station waren 3 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 30 Patienten wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Ob der 72-jährige Tatverdächtige zur Zeit des Brandes in einem psychischen Ausnahmezustand war, ist laut Polizei jetzt Teil der weiteren Ermittlungen. Morgen soll entschieden werden, ob der Mann in Untersuchungshaft kommt.
Der ukrainische Geheimdienst hat nach eigenen Angaben 4 russische Militärflughäfen attackiert. Dabei sollen mehr als 40 Kampf- und Aufklärungsflugzeuge zerstört worden sein. Aus Kiew Florian Kellermann.
Der ukrainische Geheimdienst SBU nennt die Operation Spinnennetz. Sie sei 1,5 Jahre lang vorbereitet worden. Ukrainische Militärexperten sprechen von einem schweren Schlag gegen die russische Luftwaffe. Die Maschinen gehörten zur strategischen Bomberflotte, mit deren Hilfe Russland immer wieder Raketen und Marschflugkörper aus großer Entfernung auf die Ukraine abschießt. Die betroffenen Flughäfen liegen weit entfernt von der Ukraine, der am weitesten entfernte im Gebiet Irkutsk in Ostsibirien, rund 4.500 Kilometer.
In Polen ist die 2. Runde der Präsidentschaftswahl beendet. Die Wahllokale sind geschlossen. Die Entscheidung fällt zwischen dem liberalen Pro-Europäer Trzaskowski und dem Rechtsnationalisten Nawrocki. Umfragen haben bis zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen vorausgesagt. Das offizielle Endergebnis wird erst morgen erwartet. Es könnte richtungsweisend für ganz Europa sein. Tausende Menschen sind heute mit dem Fahrrad durch Berlin gefahren. Die Sternfahrt wurde vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub organisiert. Michael Ernst, RBB 24.
Am Nachmittag sind mehr als 13.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Innenstadt unterwegs gewesen. Am Morgen waren trotz Nieselregens von vielen Startpunkten aus dem Brandenburger Umland Fahrradfahrer gestartet. 20 Routen führten zum großen Stern im Tiergarten. Dort fand auf der Straße des 17. Juni ein Umweltfestival statt. 550 Einsatzkräfte der Polizei hatten die Strecken abgesichert. Neben vielen Straßen waren vorübergehend auch die A100 und die A115 sowie der Tiergartentunnel gesperrt.
In der Handball-Bundesliga bleiben die Füchse Berlin auf Titelkurs. Beim TVB Stuttgart hat die Mannschaft mit 35:20 gewonnen. Damit verteidigen die Füchse ihre Tabellenführung. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. In der Nacht wechselnd bewölkt, abziehende Schauer Richtung Osten, 16 bis 11 Grad. Zurzeit in Berlin-Tempelhof 21 und in Guben 26 Grad. Morgen heiter bis wolkig bis 24 Grad. Die Zeit 21.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Wie viele Nachrichten vertragen wir noch? Dazu hören Sie eine Wiederholung des RBB 24 Inforadio Forums in Kooperation mit der Evangelischen Akademie zu Berlin von Mitte März. Aufgezeichnet in der französischen Friedrichstadtkirche. Es begrüßt Sie Miriam Meinhardt. Willkommen. Schon 2023 hat das Rheingold-Institut in Studien gezeigt, dass sich die Deutschen stärker ins Private zurückziehen, den vermeintlich rauen Alltag lieber ausblenden. Woran liegt das? Ist das ein natürlicher Schutzmechanismus oder kann das auch zur Gefahr werden für den Einzelnen oder sogar für die Demokratie? Darüber diskutieren heute Dr. Maria Jokas-Scherübel, Chefärztin der Abteilung Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Klinikum Hennigsdorf, Oberhavel. Ismine Poulakos, Markt- und Medienforscherin beim Rheingold-Institut. Theresa Rinecker, Theologin, Generalsuperintendentin des evangelischen Kirchensprengels Görlitz, zuständig für die Seelsorge unter anderem. Und Pauline Brünger, Aktivistin for Fridays for Future. Und Sie dürfen einmal applaudieren. Ja, ob unter Social-Media-Posts oder im privaten Gespräch, immer mehr Menschen erklären, sie würden lieber auf die Nachrichten verzichten, lieber nicht schauen, nicht lesen, nicht sehen, nicht hören. Zu viel Negatives. Für mich als Nachrichtenmacherin und Journalistin ist das natürlich ein harter Befund. Frau Jokas-Scherübel, Inwieweit begegnet Ihnen dieses Phänomen?
Na, es gibt durchaus Menschen, die sich sehr überschwemmt fühlen von vielen unangenehmen oder schlechten Nachrichten. Und es gibt natürlich auch wieder das Gegenteil. Es gibt Menschen, die, es gibt ja jetzt diesen netten Begriff des Doomscrolling, also Menschen, die gar nicht genug bekommen können von reißerischen Informationen und immer weiter sich die angucken. Also das sind ja zwei Gegenpole bei den unseren Patientinnen und Patienten, insbesondere auch bei Jüngeren, überwiegen schon manchmal auch Ängste oder depressive Stimmungslagen, wenn sie zu viel unangenehme Nachrichten gehört haben und sich einfach sehr viel Sorgen machen dann um ihre eigene und auch um die gesamte Zukunft in der Welt. Das sieht ja gerade nicht alles so rosig aus, wenn man die Zeitung liest. Ich bin ein bisschen älter, ich lese gern Zeitungen, andere und informieren sich ja eher über Social Media, über andere Medien. Da sind schon sehr viele unangenehme Nachrichten. Insofern muss man überlegen, wie filter ich das denn so am besten, dass es mich nicht so überschwemmt, dass ich dann in Angst und Panik verfalle und wie erstarrt bin. Haben Sie das Gefühl, dass es mehr geworden in den letzten Jahren? Na, seit Corona, würde ich mal sagen, ist es auf jeden Fall mehr geworden, wo sehr viele junge Menschen einfach sich ein bisschen einerseits alleingelassen gefühlt haben, mit lauter, mit so einem richtigen Flooding, also quasi so eine Überschwemmung von stetigen, üblen Nachrichten verboten und dem Gefühl, gar nichts mehr kontrollieren zu können. Das ging uns ja allen so, das war ja nur so. Und ich glaube schon, dass sich das seitdem verstärkt hat. Und da haben sich sehr viele Menschen einfach auch alleingelassen gefühlt. Und es war ja manchmal auch so, dass sie schlicht sich selbst überlassen waren. Und dann waren das junge Menschen, die entweder in der Schule waren oder die gerade die Ausbildung begonnen hatten oder gerade das Studium. Und dann saßen die alleine in irgendeinem Zimmer, entweder zu Hause oder am Studienort eingesperrt, hatten keine Kontakte mehr, bestenfalls noch eben per Chat oder per Video oder eben digital. Das ist ja nicht das, was man üblicherweise in dem Alter tut, wo man sich sozial vernetzt, wo man überlegt, was möchte ich denn? Man lernt ja nicht nur irgendwelche aus irgendwelchen Medien und Büchern, sondern man lernt ja auch sozial im Miteinander. Und das ist ja wichtig. Und das fehlte eine lange Zeit. Und ich glaube, das ist wie so eine Flutwelle. Und die ist ja nicht weg, bloß weil Corona seit einigen Jahren weg ist, sondern das bleibt ja. Und das sehen wir jetzt, würde ich sagen.
Frau Polakos, Sie haben ja in Studien tatsächlich auch das genau gefunden. Deutschland auf der Flucht vor der Wirklichkeit, hieß es im Juli 23, also nach Corona. Was haben Sie da gemessen? Was haben Sie da abgefragt?
Also tatsächlich, das war eine Studie, die wir für die Identity Foundation gemacht haben. Das ist eine Stiftung aus Düsseldorf, eine philosophische Stiftung, die sehr interessiert ist an gesellschaftlichen Fragen und die nach Corona gesagt haben, ja, wir wollen einfach dieses Thema Zuversicht, also wie blicken eigentlich die Menschen in die Zukunft, wollten dieses Thema mal durchleuchten. Und tatsächlich kamen wir aus der Corona-Zeit und diese Corona-Zeit hat nicht nur bei jungen Leuten oder bei Menschen, die jetzt in Therapie sind, sondern bei sehr vielen Menschen wirklich sehr, sehr starke Ohnmachtsgefühle verursacht. Als wir dann 2023 die Forschung zu der Zuversicht der Deutschen gemacht haben, haben wir genau das gemerkt. Die Menschen haben gegenüber dem, was außen passiert, also den Krisen in der Welt, da war Corona gerade vorbei, aber es war auch noch nicht so ganz klar, ob es vorbei ist, empfanden die sehr, sehr viel Ohnmacht, also ein Gefühl, ihre Autonomie verloren zu haben, ein Gefühl, nicht mehr die Kontrolle zu haben über ihr Leben. Und das können die Menschen ja nicht so gut aushalten, auch also psychologisch. Und tatsächlich war so eine Reaktion darauf, das war sehr, sehr deutlich zu sagen, wir ziehen uns im Grunde in unser privates Umfeld zurück. Das war ja auch was gelernt wurde in Corona-Zeiten, also sich auf die Familie, auf die engsten Freundeskreise beziehen. Und die Welt draußen, die wurde dann mehr so durch so einen Verdrängungsvorhang gesehen. Also da wurde so ein Verdrängungsvorhang gespannt und man sagte, okay, ich lasse das draußen, all das Krisenhafte, und versuche irgendwie meine Zuversicht, meine Zufriedenheit wirklich auf das Innere zu beziehen.
Das haben Sie auch nochmal in einer späteren Studie, die im Oktober 24 publiziert wurde, ähnlich gemessen. Da ging es um die Generation Z. Und da gibt es einen O-Ton draus, wo es dann tatsächlich heißt, mit den negativen Themen will ich mich nicht ständig belasten. Also geht es dann nicht nur um die Nachrichten, die ich von außen bekomme, sondern um negative Themen grundsätzlich?
Das Problematische, und da sind wir auch mitten im Thema Nachrichtenvermeidung, ist, glaube ich, dass Nachrichten halt sehr stark mit diesen problematischen Themen, mit den Krisen gleichgesetzt werden. Also das geht ja zum Teil so weit, dass auch gesagt wird, ja, naja, die Medien sind eigentlich schuld. Also die Medien produzieren diese Krisen, indem sie Themen übertreiben, indem Sachen aufgebauscht werden. Also Thema Klimawandel, da werden wir sicher gleich noch drüber sprechen, weil wir ja eine Aktivistin von Fridays for Future hier haben. Also das ist tatsächlich so ein Thema, dass die Krisen im Grunde genommen oft mit schlechten Nachrichten gleichgesetzt werden. Und da, das ist dann manchmal fast wie so ein magisches Denken, dass man denkt, okay, wenn ich das ausblende und es nicht sehe,
dann findet es nicht statt.
Dann findet es nicht statt, ja. Also das ist wie kleine Kinder, ja, die irgendwie so die Hände vors Gesicht machen und denken, ihre Eltern sehen sie nicht.
Kann natürlich auch ein wichtiger Schutzmechanismus sein. Darüber reden wir dann vielleicht später nochmal. Ich würde gerne mal bei Frau Rinnecker nachfragen. Ich habe eben schon gesagt, Seelsorge ist ein Thema für Sie. Aus Ihrer Sicht, kennen Sie das auch? Ist das mehr geworden, Angst vor schlechten Nachrichten, lieber vermeiden, lieber zurückziehen?
Also so pauschal würde ich das nicht bestätigen können, auch weil ich als eine, die in der Kirche mit Verantwortung trägt, ja viel mit Menschen zu tun haben, die wiederum sehr unmittelbar mit anderen, für andere Menschen ihre Arbeit verstehen und an denen ausrichten. Und insofern gehört es ein Stück zu unserer Professionalität in der Kirche, natürlich nicht nur innerkirchlich, sondern mitten in der Welt zu stehen und das heißt informiert zu sein. Das heißt, sich zu beschäftigen mit den Themen, die uns auf vielen Ebenen herausfordern. Natürlich gibt es zugleich in den Kirchengemeinden, in den Bürgergemeinschaften eine Erschöpfung, so würde ich das mal nennen. Und die bezieht sich auf viele Phänomene. Die bezieht sich auf das Thema Nachrichtenflut, schlechte Nachrichten. Die bezieht sich auf das Thema Verlust von Wirkmächtigkeit. Also was kann ich eigentlich bewirken heutzutage? Ich lebe in einer Region, die seit vielen Jahrzehnten mit Abwanderung, mit einem großen Verlust von Menschen, die dort leben, einfach zu tun hat. Ich lebe in der Lausitz. Und all diese Themen, die schichten sich sozusagen übereinander. Und insofern kann ich gar nicht sagen, sind es die schlechten Nachrichten oder ist es einfach eine Ermüdung der vielen Transformationen, der vielen Veränderungsprozesse, in denen wir gesamtgesellschaftlich im europäischen Kontext weltweit und natürlich insofern auch als Christinnen und Christen mittendrin sind.
Sie haben schon gesagt, gerade in der Kirche sind Sie ja auch darauf angewiesen, dass Menschen sich eben nicht ins Private zurückziehen. Ja, ja. Und was tun Sie dafür?
Ja, wir leben ja wie die Zivilgesellschaft auch als Kirche sehr stark vom Engagement Ehrenamtlicher und tatsächlich erleben wir da eigentlich keine nachlassende Bereitschaft. Natürlich gibt es auch bei den Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, mal einen Moment, wo sie sagen, oh, ich habe jetzt hier so viele Jahre für eine Kirche oder für einen Kindergarten oder für eine evangelische Schule mich engagiert, jetzt brauche ich mal eine Pause. Aber insgesamt merken wir schon, dass dort, wo Menschen spüren, was wir versuchen zu leben, also welchen Spirit wir versuchen zu leben, von Menschlichkeit, von Respekt, von christlicher Nächstenliebe, dass dort, wo das glaubhaft gelebt wird, wir auch eine Energie entwickeln miteinander, die auch wieder eine gewisse Attraktion für Menschen hat, die sich engagieren wollen. Ob ich jetzt da in die Telefonseelsorge gucke oder in die Sonderseelsorgefelder, aber auch in die Kirchgemeinden und in die Netzwerke. Also ich würde sagen, dort, wo attraktiv und in gutem Geist gearbeitet wird und auch miteinander gelitten, das gehört auch dazu, dass wir miteinander leiden an den Themen, die schwer sind, dass dort das Engagement nicht wegbricht.
Und die Themen eben, wie Sie sagen, auch miteinander gelitten, also auch nicht ausblenden und wegschieben, sondern eher durchleben.
Ja, thematisieren, ansprechen, die Sorgen, die Ängste. Und da haben wir als Christen ja eine wunderbare Chance. Wir haben ja so eine wunderbare lange Tradition und so viel Wandel und Krisen und Durchsteherfahrungen. Das ist einfach ein Schatz, der durch die Jahrhunderte mit uns geht und uns von hinten stärkt.
Wenn das bei den Menschen dann so ankommt. Ja. Frau Brünger, Sie sind bei Fridays for Future. Also als Klimaaktivisten leben Sie davon, dass Menschen mitmachen und nicht sagen irgendwie Klimakrise will ich lieber nichts mit zu tun haben. Beobachten Sie das, dass das Engagement nachlässt oder ist das bei Ihnen ungebrochen?
Je nachdem, glaube ich, auf welche konkrete Art von Engagement man blickt. Also ich finde, ich bin da manchmal selber überrascht von, dass wir doch tatsächlich immer noch erleben, dass junge Menschen nachkommen, die sich auch ganz neu bei uns engagieren wollen. Und das ist über die letzten Jahre eigentlich sehr konstant. Und da gibt es überhaupt keinen Nachlass. Gleichzeitig, und das ist ja auch das, was in der Öffentlichkeit sichtbar ist, sind wir nicht in der gleichen Zeit, wie wir das 2019 waren, wo es ein riesiges Klimamomentum gab, die Menschen ja wirklich in Millionen auf die Straßen geströmt sind. Und da, das erkennen wir natürlich auch sozusagen als eine Realität an, mit der man jetzt unter veränderten Umständen arbeiten muss, dass Klima eben doch ein Thema ist, was gerade anders wahrgenommen wird, was andere Motivation oder auch eine geringere Motivation teilweise eben bei Menschen auslöst.
Glauben Sie, ist es eine Ermüdung auch, weil sozusagen diese Meldung kam, es muss was passieren, also eine Aktivierung gab und dann aber quasi immer wieder diese Erinnerung kam und dass das eine Ermüdung darstellt? Oder woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Ich denke, auf einer Ebene schon. Also ich würde gleichzeitig auch das teilen, was gerade gesagt wurde, dass in einem Engagement, glaube ich, auch ganz viel Kraft liegt, wenn man mit Menschen sich zusammentut, wenn man Menschen findet, die gleichen Anliegen und Werte teilen, dafür in unserem Fall auf die Straße geht, sich organisiert. Aber ich denke auch, dass junge Menschen über die letzten Jahre doch auch viele niederschmetternde Erfahrungen da gemacht haben, viel das Gefühl hatten nach einem anfänglichen Enthusiasmus, dass das, was sie tun, am Ende eben doch nicht in dem Maße gesehen und wertgeschätzt wird, wie sie das eigentlich eingefordert haben. Und dazu natürlich dann auch noch, was mit Corona passiert ist, also was ja, glaube ich, schon eine enorme Belastung für ganz, ganz viele Menschen in meiner Generation war. Und man am Endeffekt, glaube ich, an einem Punkt steht, wo auch dadurch, wie PolitikerInnen mit diesen Themen umgegangen sind, Leute das Gefühl haben, sie können gar nichts anderes mehr machen, als das dann doch von sich wegzudrängen, wenn sie nicht selber dran kaputt gehen wollen, weil sie irgendwann nach so vielen Jahren an politischer Arbeit eben das Gefühl haben, sie zerbrechen auch daran, wenn sie das Gewicht der Welt allein auf ihren Schultern tragen. Und ich glaube, das ist schon was, was ich ganz tragisch finde, dass ich glaube, da gibt es schon so einen Verdrängungskreislauf fast von Individuen, die das Gefühl haben, sie sind überfordert mit dem, was in der Welt passiert, von den Krisen, den Herausforderungen, PolitikerInnen, die daraus wiederum ableiten, man kann Menschen nicht so viel zumuten, wir müssen irgendwie langsam agieren und wodurch dann natürlich die großen Herausforderungen unserer Zeit auch nicht gelöst werden, die Negativschlagzeilen nicht abnehmen und man dann wieder Menschen sagen, oh Gott, ich habe so viel probiert, ich habe so viel gewollt, ich habe so viel dafür gekämpft, dass ich die Dinge verändern und verbessern. Und am Ende passiert es nur in so ganz, ganz kleinen Schritten, dass das dann wiederum ein Moment ist, wo Leute sagen, okay, dann muss ich einen anderen Weg finden, damit umzugehen.
Weil es unter Umständen ja auch eine vielleicht auch die schiere Masse der Nachrichten ist. Denn es ist, als Nachrichtenjournalistin kann ich das sagen, jeden Tag schauen wir momentan wieder in die USA, Gaza, Ukraine. Also es sind ganz, ganz viele Krisenherde natürlich auch, die neben dem großen Thema Klima stattfinden.
Komplett. Und ich glaube, ich meine, viele davon sind ja auch, also sind ja enorme Krisen, die, glaube ich, viele Menschen sehr beschäftigen. Ich finde, was mir trotzdem auch nochmal hilft, das, glaube ich, sich auch immer wieder klar zu machen, dass viele von den schlimmen Schlagzeilen, die wir gerade lesen, zum Beispiel, wenn wir jetzt in die USA schauen von Trump, das sind ja doch auch bewusste Strategien, die Nachrichtenlage immer weiter zu fluten mit dem, was er tut und auch Menschen dadurch aktiv zu überfordern.
Hat ja Steve Bannon auch seinen Berater gesagt vor vielen Jahren, als Strategie tatsächlich
genau aufzugeben. Genau, und Menschen dadurch zu entmutigen und aber eben auch zu erschöpfen. Und ich denke, dass wir als Menschen, die sozusagen noch nicht aufgegeben haben, dass sich Dinge auch verändern lassen, die informiert bleiben wollen, die möchten, dass Welt und Gesellschaft am Ende nach ihren Werten irgendwie auch gut gestaltet wird, dass wir uns da auch klar machen, dass viele Dinge, die wir lesen, die in die Welt gesetzt werden, eben nicht nur politische Entscheidungen sind. Also ich beziehe das jetzt nochmal auf Klima, ne? Wenn Donald Trump am ersten Tag seiner Amtszeit ankündigt, er möchte wieder aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigen, dann sagt er das meiner Meinung nach nicht nur, weil er den Klimaschutz hasst und die fossile Industrie liebt und denen was Gutes tun möchte, sondern er sagt das auch, weil er weiß, dass ganz vielen Menschen die Hoffnung nimmt, weiterzukämpfen. Und ich glaube, sich das auch bewusst zu machen, dass da auch Strategien hinterstecken, Menschen eben zu erschöpfen und damit sie sich dann ins Private zurückziehen, das ist, glaube ich, schon wichtig, um da auch einen Umgang mit finden zu können.
Noch eine Nachfrage, Frau Brünger. Wir haben eben gerade auch noch mal gehört den Aspekt, dass auch Medien unter Umständen auch Ihnen vorgeworfen wird, zu stark zu emotionalisieren, die Themen vielleicht aufzubauschen, um Gehör zu finden. Ist es so? Muss man vielleicht auch manchmal sehr zuspitzen, um überhaupt gehört zu werden? Oder sagen Sie, das ist ein Vorwurf, der geht vorbei?
Ich nehme das schon sehr stark so wahr, also dass sich das auch in den letzten Jahren immer mehr so entwickelt hat, dass gerade weil ja so viele Dinge parallel passieren, es ganz schwierig ist, für viele Themen noch Aufmerksamkeit zu erlangen, wenn man das nicht total drastisch formuliert, total zugespitzt. Aber im Endeffekt landet man dann natürlich auch in der Nachrichtenlage, wo die Headlines nur noch wirklich von den schlimmsten, dramatischsten Formulierungen bestimmt sind. Und da verstehe ich dann wiederum auch, warum Leute das Gefühl haben, boah, das ist, ne, wird langsam ein bisschen viel und das ist auch schwer, dann damit umzugehen. Für die einzelnen Anliegen wiederum ist es natürlich total wichtig, sich auch strategisch zu überlegen, was kann man denn noch tun, damit man vorkommt. Und ich glaube, wenn man jetzt als Klimaaktivistin sagen würde, ja, ist jetzt nicht so optimal, wie das gerade läuft,
würde mit der Klimapolitik, zuhören,
ja. Das ist dann am Ende auch keine Nachricht.
Ja, Frau Jockers-Scherübel, brauchen wir Negativismus, um zuzuhören? Brauchen wir eine Zuspitzung? Ist das notwendig? Haben es Good News einfach nicht so leicht?
Naja, also um in der Presse gehört zu werden und wahrgenommen zu werden, glaube ich, ist eine Zuspitzung schon oft ein Mittel oder eine gewisse Sensationsmache, damit man auch Klicks oder Zahlen oder Verkaufe bekommt. Aber um nochmal zurückzukommen auf was Sie gesagt haben, Frau Brünger, ich glaube, es ist auch wichtig, um wahrgenommen zu werden. Nur ich denke, wenn alles immer lauter, immer mehr, dann, ich weiß nicht, dann können sich alle überschreien oder so. Und dann wird am Ende gar nichts mehr wahrgenommen. Ich glaube, so eine gewisse Differenzierung hin und wieder wäre nicht verkehrt. Und um vielleicht noch mal kurz auch auf das andere, was Sie gesagt haben, einzugehen, Sie beide. Es ist ja super wichtig, egal wie schwierig irgendwas ist, dass man von diesem passiven Modus, ich bin völlig überschwemmt und bin irgendwie völlig erstarrt und kann nichts tun, in einen aktiven Modus kommt. Ich kann doch irgendwas, entweder ehrenamtlich oder bei Fridays for Future oder bei welcher Initiative auch immer, mitmachen, was ja nicht automatisch heißt, ich verändere gleich die ganze Welt, aber vielleicht kleine Dinge. Und in das aktive Handeln und Denken zu kommen, ist immer gut und ist was, was gegen Ängste wirkt und gegen Depressionen wirkt und was einfach einen wieder Teil des Ganzen sein und werden lässt. Und ich glaube, das ist auch so was, was Sie gesagt haben, das ist ja ganz wichtig, einfach dabei zu sein und auch gehört zu werden, egal welche Meinung man jetzt hat.
Und eine Art Selbstwirksamkeit, denke ich, ist
und
da so.
Selbst, genau, und dabei selbstwirksam Stichwort. Zu sein. Mhm. Ja,
trotzdem würde ich gerne nochmal auf diesen psychologischen Aspekt gehen. Reagieren unsere Gehirne einfach besser, schneller, aktivierter auf Negatives?
Naja, in gewisser Weise schon. Es sind ja wie so eine sogenannte Q-Reactivity. Also da ist was und da springen wir drauf. Ne? Während wenn dann alle ganz easy da sitzen und es ist ach so schön und so rosa und die Sonne scheint und es ist alles prima, dann sind wir einfach ganz entspannt und nehmen nicht so viel wahr. Und man weiß ja auch, man lernt und kriegt besonders viel mit, wenn man so ein mittleres Stressniveau hat. Nicht zu viel, wo jemand dann ganz gehemmt ist, dann kriegt man auch nichts mit. Oder so wenig, dass man ganz entspannt ist, dann läuft es halt auch nicht. Es muss irgendwo so ein mittleres Anspannungsniveau sein und dann funktioniert das auch.
Jetzt haben wir vorhin schon darüber gesprochen, das Rheingold-Institut hat gemessen, gesehen, den Rückzug ins Private, dass man sich eben mehr auf seine eigenen vier Wände, vielleicht zu Hause irgendwie das schön macht, mit Freunden eher trifft, auf das fokussiert. Können Sie erklären, ist das richtig beschrieben? Ist das der Rückzug ins Private oder ist das noch mehr?
Also tatsächlich, das ist noch mehr und das geht genau auf das, was Sie gerade beschrieben haben, ein, nämlich die Selbstwirksamkeit. Tatsächlich ist es so, dass die Menschen im Privaten einfach eine große Selbstwirksamkeit spüren, zum Beispiel wenn sie ihren Garten schön machen oder wenn sie sich mit Freunden treffen oder auch wenn sie ehrenamtlich tätig sind. Tatsächlich, also das sind natürlich auch Sachen, die haben erstmal nichts mit Nachrichtenrezeption zu tun, aber es ist eine Selbstwirksamkeit. Also insofern stimmt es schon, dass das Thema der Überforderung kommt dann, wenn man das Gefühl hat, da sind Krisen, die sind so groß und so bedrohlich, dass ich einfach nichts mehr gegen sie tun kann. Und hier haben wir nämlich auch diese Negativitätsspirale, die auch durch die, wie Sie sagten, durch die diese Klicklogik, ja, also durch die Reichweitenlogik, das gibt's ja auch erst seit 20 Jahren so extrem, dass man sagt, auch Nachrichten, auch seriöse Nachrichten, richten das, was sie senden oder was sie schreiben, doch sehr stark danach aus, dass die Leute klicken, also darauf anspringen.
Die Frage natürlich, dass die Leute sich es genau anschauen und anlesen, ja, denn wenn sie es nicht lesen, dann würde man ja auch an den Leuten vorbei senden. Ja. Das wäre natürlich dann auch wieder die Schwierigkeit, ne? Also man muss ja was finden, was die Leute tatsächlich interessiert, denn wenn es niemanden interessiert, brauche ich es nicht machen. Also das,
es ist aber sehr kurzfristig gedacht tatsächlich, ne? Weil es kommt dann zu so einem Ablauf halt, dass dann 5, 10, 20 Nachrichten geklickt werden, eine schlimmer als die andere. Und dann letztlich irgendwann auch so wie so eine Übersättigung, also wie jemand, der sich überfressen hat, ja, der dann sagt, so jetzt will ich aber gar nichts mehr damit zu tun
auf die
haben.
Spitze getrieben, natürlich auch mit den Algorithmen bei Social Media, richtig, die ja dann eben einen auch in seiner eigenen Blase bestätigen und immer eben auch nur sehr ähnliche Nachrichten bringen. Rückzug ins Private, das klappt aber ja auch nicht immer, und denn das ist auch etwas, was Sie in den Studien gezeigt haben, der Rückzug ins Private als Heilsversprechen sozusagen ist auch nicht immer möglich oder immer schwieriger möglich.
Genau, er ist immer schwieriger möglich, und tatsächlich ist es auch so, weil Sie jetzt, wir haben ja eine Wahlstudie auch gemacht Anfang des Jahres, also vor der Bundestagswahl, wo auch klar wurde, so dieses Grundprinzip funktioniert noch, das heißt, die Leute sind, was ihr eigenes Leben betrifft, sind sehr zuversichtlich. Was die Welt draußen betrifft, sind sie sehr pessimistisch. Aber sie können es auch immer weniger weghalten. Ja, also 23 war so eine Situation, da war Corona gerade vorbei. Da war der Krieg, war schon ein Jahr lang, da hatte man sich so ein bisschen dran gewöhnt. Und da war so eine Situation, wo die Menschen sich sehr stark in die Schneckenhäuser zurückgezogen haben. Heute ist es so, auch gerade vor der Wahl, dass die das Gefühl haben, die Themen, also Energiekrise, hohe Preise, die Mieten, also alles dringt ganz stark in ihren Alltag rein. Und insofern haben wir auch ein bisschen eine andere Situation, auch was die Nachrichtenrezeption angeht im Moment.
Frau Jokas-Schäubel, kann ein Rückzug zu sehr ins Private auch schädlich sein für den Einzelnen?
Theoretisch natürlich schon, praktisch auch, aber es muss es auch nicht. Und wenn ich noch mal einen ganz kleinen Punkt machen darf, das hört sich so an, wie wenn das jetzt alles ganz neu, zeitlich und ganz neu und vorher nie gab. Mir geht die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob Sie von Voltaire dieses Schriftstück Candide kennen, ne, der dann mit wo Candide mit seinem Lehrer und Philosophen Pangloss durch die Welt zieht und von einer Katastrophe der Welt in die andere, das Erdbeben und von Lissabon, also überall passiert was, und dann ganz am Ende ziehen sie zurück ins Private und dann heißt es cultivez votre jardin, also gehen Sie zu Hause in Ihren Garten und kümmern sich um den, und dann ist ganz wunderbar. Also das ist ja nichts Neues, und dass es allen gut geht und es gar keine Katastrophen in der Welt gibt, das gab es ja eigentlich nie. Wir hatten einfach die letzten...
Was es jetzt aber gibt, ist natürlich die Gleichzeitigkeit und die, dass sich
genau,
alles,
dass man alles gleichzeitig genau zur Kenntnis nehmen kann oder lesen oder sehen kann. Das gab es natürlich so nicht. Und das ist schon ein bisschen durch die Medien, aber die guten Sachen, die man dagegen setzen kann, die gab es halt früher auch nicht gleichzeitig. Und man kann ja jetzt zumindest lernen, bestimmte Dinge doch mal punktuell oder für einen bestimmten Zeitraum mal wegzuschieben, sich auf was anderes zu konzentrieren. Man muss ja nicht den ganzen Tag sich nur mit Katastrophen auseinandersetzen. Und dann, glaube ich, ist das ja auch eine Chance. Und man kann auch lernen, wie gehe ich denn damit um? Also ich glaube, dass so ein Leben nur zurückgelehnt und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen auch nicht so toll ist. Und es ist ja auch eine Chance, jetzt mal was in Angriff zu nehmen.
An der Stelle machen wir gleich weiter nach Nachrichten, Wetter und Verkehr. Vielen Dank, bis hierhin.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21.30 Uhr mit Jürgen Buch. Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Nach ersten Prognosen kommt der liberale Proeuropäer Trzaskowski auf 50,3% der Stimmen, der Rechtsnationalist Nawrocki auf 49,7%. Das offizielle Endergebnis wird erst morgen erwartet. Es könnte richtungsweisend für ganz Europa sein. Nach dem tödlichen Feuer in einem Krankenhaus in Hamburg hat die Polizei einen Patienten festgenommen. Der 72-Jährige wird verdächtigt, den Brand absichtlich gelegt zu haben. Drei Menschen kamen dabei ums Leben. Aus Hamburg Elias Bartel.
Das Feuer war vergangene Nacht gegen 12:30 in einem Zimmer der Geriatrie ausgebrochen, im Erdgeschoss. Die Flammen schlugen auf den ersten Stock über. Dichter Rauch breitete sich in Sekundenschnelle im gesamten Gebäude aus. Neben den drei Toten gibt es eine weitere Person, die in Lebensgefahr schwebt. Zudem wurden 18 Menschen schwer und 15 leicht verletzt.
Die Ukraine hat dem russischen Vorschlag für eine weitere Gesprächsrunde mit Moskau zugestimmt. Laut Präsident Zelensky wird eine ukrainische Delegation morgen nach Istanbul reisen. Unterdessen hat Kiew 4 russische Militärflughäfen attackiert. Den Angaben zufolge sollen dabei mehr als 40 Kampf- und Aufklärungsflugzeuge zerstört worden sein. Ein Vertreter der ukrainischen Sicherheitsbehörden sagte, der Angriff sei mehr als 1,5 Jahre lang vorbereitet worden. Das russische Verteidigungsministerium hat inzwischen die Festnahme mehrerer Verdächtiger bekannt gegeben. Zum Belitzer Spargelfest sind am Wochenende rund 60.000 Besucher gekommen. Einer der Höhepunkte war heute der große Festumzug durch die historische Innenstadt. Der Bürgermeister von Belitz, Knut, hat sich im RBB-Interview zufrieden gezeigt.
Viele, viele Menschen haben friedlich miteinander gefeiert. Gerade in der heutigen Zeit, wo es ja mit der Sicherheit nicht ganz so einfach ist. Wir haben ein intensives Sicherheitskonzept auf den Weg gebracht, um unsere Besucher auch größtmöglich zu schützen. Und wenn das alles aufgeht, dann bin ich vielleicht der glücklichste Bürgermeister an diesem Wochenende des Landes Brandenburg.
Der Belitzer Bürgermeister Bernhard Knut. In der Handball-Bundesliga bleiben die Füchse Berlin auf Titelkurs. Beim TVB Stuttgart hat die Mannschaft mit 35:20 gewonnen. Damit verteidigen die Füchse ihre Tabellenführung. Und der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier ist im Achtelfinale der French Open ausgeschieden. Der 26-Jährige hat sein Spiel gegen den US-Amerikaner France Taillefou glatt in 3 Sätzen verloren. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. In der Nacht wechselnd bewölkt und abziehende Schauer Richtung Osten 11 Grad. Zurzeit in Berlin-Tempelhof 21 und in Guben 26 Grad. Morgen heiter bis wolkig bis 24 Grad. Die Zeit 21.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Herzlich willkommen zu Teil 2 des RBB 24 Inforadio Forums zu Wie viel Nachrichten vertragen wir noch? Eine Wiederholung vom März 2025. In Kooperation mit der Evangelischen Akademie zu Berlin, aufgezeichnet in der französischen Friedrichstadtkirche. Hallo, sagt Miriam Meinhardt und mitdiskutieren Maria Jockers-Scherübel, Chefärztin der Abteilung Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Klinikum Henningsdorf Oberhavel, Ismene Poulakos, Markt- und Meinungsforscherin beim Rheingold-Institut, Theresa Rinecker, Theologin, Generalsuperintendentin des Evangelischen Kirchensprengels Görlitz und Pauline Brünger, Aktivistin von Fridays for Future. Gerade haben wir über das Phänomen Rückzug ins Private gesprochen, wie lange es schon existiert. Frau Poulakos, Sie wollten reagieren.
Genau, ich wollte nur sagen, was vielleicht der Unterschied ist zu Voltaires Zeiten. Wir kommen tatsächlich aus einer Zeit, und zwar vor Corona, wo wir über, ich weiß nicht, fast so ein ganzes Jahrzehnt, da hatte sich so eine digitale Allmacht irgendwie ausgebreitet. Das heißt, wir haben uns so an unsere Smartphones gewöhnt. Es war plötzlich möglich, alles gleichzeitig zu machen. Ja, man konnte irgendwie in einem Moment konnte man eine Reise buchen, im anderen Moment einen Partner daten. Und dann kam Corona und Corona hat da wirklich dem Ganzen so einen Riegel vorgeschoben, hat uns so krass gezeigt, dass diese digitale Allmacht macht. Ja, aber dass das sozusagen, dass unsere Möglichkeiten so stark eingeschränkt sind, also dass wir eben nicht mit dem Smartphone, mit einem Knopfdruck unser ganzes Leben regeln können, ja, sondern dass es auch noch einen Körper gibt, dass es Krankheiten gibt, dass es einfach Krisen gibt, ja, und dann war es ja so, dass wirklich eine Krise nach der anderen kam und die Krisen in einer gewissen Weise immer existenzieller wurden. Und je nachdem, wann man aufgewachsen ist, dann hat man das einfach so noch nicht erlebt.
In Deutschland.
In Deutschland.
Ja. Ich glaube, es gibt andere Ecken der Welt, wo es schon immer vieles andere war und wir haben es einfach nicht so nah erlebt oder nicht so wahrgenommen. Also da würde ich Ihnen aber deutlich widersprechen.
Ich würde gerne noch so einen Begriff einführen, der uns jedenfalls in der Seelsorge sehr viel begegnet. Das ist das Phänomen der Einsamkeit.
Genau.
Da spüren wir seltsamerweise eben, nicht seltsamerweise, sondern signifikant und nachweisbar und durch Studien belegt, einen eklatanten Anstieg von Menschen, die sich in unserer Gesellschaft einsam fühlen, trotz der Fülle der medialen Möglichkeiten, der Kontakte und so weiter. Ich finde das ein super spannendes Phänomen, wenn man da Professor Adli mal zitieren kann, im Psychiatrischen, da könnten Sie mehr dazu erzählen, aber das erleben wir auch, wie viele Menschen, die dann eben wiederum auch nicht partizipieren können an allen Formen moderner Kommunikation, was das bedeutet für die Zunahme des Gefühls, ich bin abgehangen von der Welt, ich bin abgeschnitten von der Welt. Und das hat natürlich durch die Pandemie einen Schub bekommen, aber ich glaube, es hat auch ein Thema in die Öffentlichkeit gehoben, das es vorher auch schon gab. Also wir reden jetzt von denen, die sich eben vielleicht nicht mehr engagieren können, aus den persönlichen Ressourcen heraus oder die sich nicht mehr engagieren möchten aus Frustrationserfahrung. Das besorgt mich eigentlich mehr. Also diese Einsamkeitserfahrung auf der einen Seite und anderer Seite das, was damit einhergeht, ein Zug in den individuellen Rückzug, so nennen Sie es, und zugleich so einen starken Wunsch nach Gemeinschaft, den ich irgendwie auch virulent finde.
Den wir ja bei Fridays for Future vorhin auch gehört haben, ne? Also, dass sich da sozusagen die Leute zusammentun und ein gemeinsames Ziel haben und das verfolgen.
Tun sie, klar. Aber ich meine, wenn man sich das jetzt prozentual anschaut, wie viele junge Menschen machen das am Ende wirklich, ist das, glaube ich, doch nicht der größte Teil, weil das eben ja doch auch Überwindung kostet, also ne, sich an so einen neuen Ort zu wagen, wo man Leute noch nicht kennt. Ich glaube, ich mutmaße da jetzt, aber ich glaube schon, dass das auch genau Fähigkeiten sind, die man ja eigentlich hätte lernen sollen, auch in den Jahren während der Corona-Einschränkungen. Und ich denke schon, dass das da auch zu Herausforderungen jetzt kommt. Also wie sehr traut man sich da noch an neue Orte? Was kann man machen? Wie gesagt, ich nehme das als was wahnsinnig Bereicherndes wahr, für mich ganz persönlich, für die Menschen in meinem Umfeld, von denen ich weiß, dass die sich engagieren. Würden
Sie wahrscheinlich auch nicht machen, ne?
Naja, ich meine, ich habe auch andere Gründe, die jetzt nicht persönlicher Natur sind, warum ich mein Engagement auch richtig finde.
Was dort erkennen und
so. Aber genau, ich glaube, das ist für mich natürlich ein ausschlaggebender Grund war, warum ich dran geblieben bin und warum ich nicht aufgehört habe, dass ich eine Gemeinschaft gefunden habe, dass das natürlich auch, glaube ich, für Menschen total sinnstiftend sein kann.
Wie schnell kann denn so ein Rückzug ins Private denn auch zu einer Gefahr für die Demokratie werden, wenn man sich nicht mehr beteiligt?
Das kommt ja in Nuancen. Das ist ja nicht, man zieht sich zurück und plötzlich hat man mit nichts, also wenn man mit gar nichts mehr was zu tun haben, würde ich behaupten. Ich finde es nämlich ja auch total legitim zu sagen, man kann nicht 24/7 über alles informiert sein, was gerade in der Welt passiert. Und ich glaube, das sollte wahrscheinlich nicht unser Anspruch sein. Ich denke, der Punkt, an dem...
Wahrscheinlich auch eine Überforderung, ne?
Also ja, genau, genau. Also ich glaube, der Punkt, an dem es problematisch wird, meiner Meinung nach, ist, wenn man wirklich die Augen zumacht und sagt, das hat nichts mehr mit mir zu tun und ich möchte da gar keine Verantwortung mehr für übernehmen. Oder ich würde sagen, im schlimmsten Fall, dass sozusagen noch weiterdenkt und diese Verdrängung größer macht, indem man das auch in eine politische Position umwandelt. Also ich finde, das ist ja total spannend, sich anzugucken, dass wir gerade schon in der Gesellschaft ganz unterschiedliche Bewegungen und Strömungen wahrnehmen, wie Menschen auf diese globalisierte Welt reagieren. Und einerseits Menschen, die sagen, na ja, das bringt Herausforderungen mit sich, aber wir müssen da jetzt ganz offen dran gehen, um eben Lösungen zu finden, damit umzugehen. Und andersrum eben auch Menschen, die sagen, das ist so viel, das können wir nur noch von uns wegdrängen. Und dann redet man eben ja nicht mehr nur noch darum, man lässt nicht nur Nachrichten nicht mehr an sich ran, sondern man möchte die Probleme nicht mehr an sich ranlassen. Und dann kommt man ja an einen Punkt, wo man Probleme verkennt. Also wenn man sagt, die Welt wäre besser, wenn einfach keine Menschen mehr bei uns ins Land kommen würden und die Klimakrise würde ja wahrscheinlich trotzdem zu uns kommen. Und ich glaube, da sind so zu versuchen, so letzte Punkte zu erhalten, wo man vermeintlich noch die Kontrolle hat. Also das ist ja auch dieses Rückzug ins Private. Mein Garten kann ich schön machen, auch wenn ich nicht die ganze Welt retten kann. Und das ist dann aber eben ja genau diese Spirale von, man wird eigentlich den Krisen nicht gerecht und dadurch wird es dann ja auch nicht mehr besser.
Interessanterweise ist in dieser Wahlstudie, die Sie vorhin angesprochen haben, ist ja so, dass zwar viele, viele Menschen sagen, es ist ihnen alles zu viel oder sie fühlen sich irgendwie da überfordert. Und trotzdem haben wir eine Wahlbeteiligung gehabt, die so hoch war.
Also ich weiß nicht, irgendjemand hatte es gerade angesprochen, dass es gibt eine Riesensehnsucht auch nach Gemeinschaft und es gibt auch eine Sehnsucht nach Bewegung. Also es ist nicht so, dass die Leute sagen, ach, mir ist alles egal. Ja, also ich glaube, das kann man jetzt nicht behaupten. Und man muss ja auch auf der anderen Seite sagen, der reine Nachrichtenkonsum macht einen noch nicht zur guten Demokratin, ja. Also das ist, es kommt auch ein bisschen drauf an, welche Nachrichten man konsumiert. Also es gibt auch sehr viele Nachrichtenblasen im Moment, die sehr problematisch sind, ja, die Verschwörungstheorien propagieren und so weiter. Also das ist, glaube ich, letztlich ist das noch nicht der Seismograph dafür. Also
wir hatten ja auch gesagt, Eskapismus gab es auch schon immer, also sich mit Medien und irgendwie vielleicht Filmen oder Fiktion oder irgendetwas auseinanderzusetzen, um sich abzulenken von der Realität, ne?
Ja, wobei ich mag immer das Wort ablenken nicht so sehr gerne. Ich würde sagen, auf was anderes hinzulenken oder so würde ich es zumindest therapeutisch sehen. Mhm. Es ist ja immer eine gute Sache, wenn man sich mit den Schwierigkeiten und Problemen der Welt einerseits oder bestimmten beschäftigt oder beschäftigen muss oder kann. Man kann sie ja nicht völlig ausblenden aus dem Leben, aber eben auch noch eine Erholungszeit für sich herstellt, wo man sich was anderem zuwendet und womit man quasi die Batterien wieder auflädt. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Das Leben besteht ja aus vielfältigen Dingen.
Ja, Batterie aufladen, das finde ich so ein schönes Wort, weil ich glaube, es kommt ja am Ende drauf an, jedenfalls versuche ich das den Menschen, die viel mit anderen Menschen arbeiten, zu sagen, immer wieder auch in so eine Semidistanz zu kommen. Also sich nicht unberührbar zu schalten oder zu machen, sondern ansprechbar zu bleiben, aber auch wirklich zu spüren, wenn es zu viel wird und ich das eigene verliere und zu viel gebe zum Beispiel, das sehen wir ja bei vielen, auch die in politischer Verantwortung sind, muss man auch einmal sagen, was die zum Teil, man kann das politisch je nach unterschiedlich einschätzen, aber was die leisten, was die an Gesprächen führen, wie viel die versuchen, auf den Marktplätzen zu stehen und sich auch krasse Sachen anhören müssen, auch für Unzufriedenheit und so weiter. Ja. Und ich finde diesen Begriff der Semidistanz eigentlich einen ganz hilfreichen Begriff, gerade für Professionen, die viel mit anderen Menschen zu tun haben. Aber was erzähle ich Ihnen das als Ärztin?
Ja, Sie erzählen es ja vor allem unseren Zuhörerinnen, Zuhörern und Zuschauerinnen und Zuschauern. Wie arbeiten Sie denn mit Menschen? Weil das ist jetzt ja in Anführungszeichen leichter gesagt als getan wahrscheinlich, wie Menschen, die sich überfordert fühlen, erlernen können, eben auch durchlässig zu bleiben, auch für das Leid und auch irgendwie Krisen, die sie sehen und trotzdem nicht daran zu verzweifeln.
Na, ein wichtiger Faktor ist einfach zu lernen, auch zu sagen, okay, zum Beispiel, nehmen wir mal an, jemand hat einen Freund, Freundin und dem geht es nicht gut oder einen Bekannten oder Nachbarn und sich das durchaus vielleicht anzuhören, nicht zu sagen, ah, das interessiert mich jetzt gar nicht, wenn du ein Problem hast, mir das erzählen möchtest, aber dann auch zu sagen, wenn es zu viel wird, okay, im Moment kann ich jetzt aber nicht oder brauche mal eine Pause oder ich muss jetzt mal das und das machen und ich komme aber dann drauf zurück. Ich glaube, es ist sehr wichtig, immer zu gucken, dass man für andere gesprächsbereit bleibt, aber dass man auch nochmal auf sich selber guckt. Und wenn man das nicht hinkriegt, dann wird man irgendwann keinem mehr helfen und sich selbst auch nicht. Das sieht man ja gerade auch so bei pflegenden Angehörigen zum Beispiel. Da ist es ja ganz wichtig, das einerseits natürlich zu unterstützen, weil es sehr wichtig ist, aber auf der anderen Seite auch wieder Auszeiten möglich zu machen und denen zu sagen, das ist völlig richtig, wenn sie nicht 24 Stunden rund um die Uhr für jemand anderen da sind, weil sonst können sie es irgendwann nicht mehr. Und dann werden sie vielleicht sauer auf denjenigen. Und das will ja niemand.
Und das sagen Sie dann auch beispielsweise in Bezug auf Medienkonsum? Also ja, tatsächlich bewusst,
na klar,
Nachrichten nicht mehr zu konsumieren, Endgeräte ja, wegzulegen?
Oder einfach strukturiert,
oder?
Was weiß ich, zu bestimmten Zeiten. Also man kann das ja so ein gewisses Kontingenzmanagement machen, dass man sagt, okay, was weiß ich, immer morgens um 7 höre ich Nachrichten oder gucke mir die Zeitungen an oder lese irgendwie irgendwas in meinem Smartphone oder was immer ich möchte. Aber um 7:15 höre ich auf damit. Dann vielleicht nochmal abends, aber nicht permanent den ganzen Tag. Also es ist quasi ein bisschen zu strukturieren, zu sortieren und zu begrenzen.
Früher gab es eben die Tagesschau oder die Heute, genau, die man abends geguckt hat und man kann war nicht den ganzen Tag mit dem Handy vor dem
Gesicht. Aber das kann man sich ja selbst so hinbiegen.
Ja,
ein Gesetz.
Das ist richtig, ist aber schwierig, auch für Kinder offensichtlich deutlich schwieriger, wenn man sich die Konsumzahlen anguckt.
Kann man aber beibringen.
Kann man beibringen, bedeutet
und das können die dann auch lernen.
Vor allem auch als Vorbild zu dienen.
Na klar. Auf jeden Fall. Aber man muss natürlich sagen, es ist ein bisschen zynisch, wenn man nach der Corona-Zeit Kindern und Jugendlichen so ein bisschen vorgeworfen hat, sie würden ja ach so viel Medien konsumieren und vorher hatten sie ja nur so Unterricht und Zugang und überhaupt Kommunikationsmittel mit anderen. Und ich denke, dieser Übergang, der ist nicht so richtig super gelungen, dann zu sagen, okay, jetzt gibt's wieder andere Möglichkeiten, sich zu treffen und in Kontakt zu treten. Man sollte es vielleicht wieder ein bisschen begrenzen. Und ich glaube, da waren vielleicht auch nicht alle immer Vorbild. Da müssen wir alle noch ein bisschen besser lernen. Wie begrenzen wir Dinge? Wie nutzen wir die zu unserem Vorteil? Aber begrenzen die Nachteile, die sie halt auch mit sich bringen.
Also begrenzen und bewusst steuern. Machen Sie das bei Fridays for Future auch, dass man sich überlegt, wie gehen wir mit unserer Strategie jetzt vor, damit wir nicht den Menschen jeden Tag die Krise vor Augen führen?
Ich denke, dass wir natürlich schon auch dafür sorgen wollen, dass konstant Menschen darüber informiert sind. Und ich glaube, es kann ja sehr schnell sein. Das haben wir viel drüber geredet heute schon, in diesem schnellen Nachrichtenzyklus, den wir momentan erleben, dass Themen auch untergehen. Das bedeutet, wir versuchen natürlich schon auch, dass Themen dauerhaft präsent sind, damit sie eben auch von Menschen noch verarbeitet werden und sozusagen nicht nur die kleine Headline sind, ist natürlich wahnsinnig schwierig momentan, muss man ganz ehrlich sagen. Also da kommen, glaube ich, nicht nur beim Klima, sondern auch andere Themen momentan oft sehr, sehr kurz. Ich glaube, was ich auch total wichtig finde, ist, nicht mit dieser Überforderung, also darauf nur reagieren zu wollen oder dass man das Gefühl hat, man erreicht Leute nicht mehr, indem man noch mehr kommuniziert. Ich weiß nicht, ob Sie das auch so wahrnehmen, aber ich finde das eine ganz spannende Entwicklung über die letzten Jahre, dass ja auch zum Beispiel die Wahlergebnisse von jungen Menschen eigentlich nur darüber erklärt werden, oberflächlicherweise, dass sie TikTok konsumieren und wie Parteien auf TikTok abschneiden. Und dann ist der Appell, wie man Menschen wieder zurückgewinnen kann, an die Parteien immer, naja, sie brauchen jetzt auch eine bessere TikTok-Strategie. Und würde ich auch in einem gewissen Teil zustimmen, wahrscheinlich, also ist das sehr, sehr wichtig, aber gleichzeitig führt das auch dazu, dass man diesen digitalen Raum so total überhöht, da alle seine Kapazitäten reindrängt und reinbringt, während man ja eigentlich auch die Analyse hat, dass es ja schon auch ein Problem ist, dass sich alles nur noch in dieser digitalen Welt abspielt und Menschen ja auch dadurch das Gefühl haben, dass sie so einsam sind, weil sie halt die ganze Zeit sehen, was ihre Freunde auf Social Media machen, aber halt nicht mehr sich persönlich mit ihnen treffen oder so. Und ich glaube, dass es da einfach total wichtig ist, das betrifft, glaube ich, sehr viele Organisationen und aber auch Individuen, immer wieder zu schauen, wie können wir denn das, was passiert, auch wieder in den realen Raum verlagern. Und ich glaube, dann geht es zum Beispiel auch darum, nicht nur zu sagen, ich suche mir einen bestimmten Slot oder ich setze mir einen Limit, für wie viel Nachrichten konsumiere ich, sondern dann geht es, glaube ich, auch darum zu schauen, naja, wen gibt es denn in meinem Umfeld, mit dem ich mich dann auch mal darüber austauschen kann und mit dem ich darüber sprechen kann? Was gibt es für Angebote, dort, wo ich lebe, mit Menschen zusammenzukommen und ein Gefühl von Gemeinschaft zu erleben? Und ich habe das Gefühl, das finde ich total absurd, dass das halt so krass kurz kommt und ich das Gefühl habe, ne, ganz viele von diesen Problemen, man denkt, man verliert die Menschen, weil sie sich zurückziehen oder weil sie nur noch in bestimmten Ecken des Internets verbringen. Die einzige vorgeschlagene Reaktion ist, ah, dann müssen wir da jetzt auch noch mehr Nachrichten irgendwie reinfluten. Und ich glaube, dass das eben auch nicht die Lösung sein
kann. Interessant auch, dass Sie das sagen als ja die Jüngste hier auf dem Podium. Definitiv. Das ist das, was Sie vorhin gesagt haben. Ne? Nur die Nachrichten konsumieren ist natürlich noch sowieso noch keine Lösung im Zweifel.
Ich wollte nur sagen, es gibt ja noch ganz andere Formen von Nachrichten. Wir reden ja jetzt sehr über diese eine Form von Nachrichten, aber ich denke an die vielen Nachrichten, die man so kriegt, wenn man mit Nachbarn im Kontakt ist. Wie geht's der, wie geht's dem? Ach, es muss krank oder muss man mal danach
auch negative kommen. Vielleicht.
Ja, aber auch positive Nachrichten. Ich werde Großmutter, erzählt jemand. Ich nicht, aber erzählt mir jemand. Also das will ich auch noch mal so dazu tun. Wir nehmen Nachrichten schon so verengt wahr. Und ich denke, wir haben doch eigentlich so viel mehr Nachrichten, die wir austauschen. Und die haben für mich auch einen Nachrichtenwert.
Was mir halt dabei auch durch den Kopf geht, ist, dass wir, glaube ich, bei Nachrichten dringend eine gewisse Komplexitätsreduktion brauchen. Also nicht nur Nachrichten raushaut, das und das ist passiert, sondern dass es wirklich darum geht, wie wird es eingeordnet? Was sind vielleicht Einwirkungsmöglichkeiten? Gibt es Lösungsmöglichkeiten? Gibt es Menschen vielleicht, die schon Vorbildliches da geleistet haben? Das ist dann, finde ich, auch eine ganz andere Form der Nachrichten, die einen mehr nach vorne bringen, die einem vielleicht auch selber das Gefühl geben, wenn jemand, ein Herr Schmidt, sowas macht, so ein Projekt, dann kann ich vielleicht auch so ein Projekt machen und da mitmachen. Ja, weil tatsächlich diese Warnnachrichten jetzt auch gerade beim Klimawandel, weil wir da über Fridays for Future gesprochen haben, das kann ja oft einfach diesen erschlagenen Effekt haben. Während wenn man sagt, ja, da gibt es Dinge im Naturschutz zu tun, da gibt es kleine Sachen, die ich ja auch selber tun kann, dann hat das doch eine sehr große Entlastungsfunktion und erhöht wahrscheinlich auch die Bereitschaft dann zu weiterem Nachrichtenkonsum, sage ich jetzt mal, in einer demokratischen oder aufgeklärten Weise.
Das wäre sicherlich nochmal eine Frage, was Medienmacher vielleicht besser machen können, auch wenn sie Nachrichten produzieren. Ich würde jetzt immer behaupten, wir als Öffentlich-Rechtliche versuchen schon auch einzubetten, diese Nachrichten, sie zu erklären, in den Kontext zu setzen, auch positive Beispiele oder überhaupt Beispiele und Umgang irgendwie zu produzieren. Frau Brünger.
Ich wollte noch ganz kurz eine Nachricht sozusagen ergänzen, die mir in den letzten Monaten ganz viel aufgestoßen ist, und das ist, wenn es so vermehrt um eine Selbstbeschäftigung von Politik geht. Also ich würde nämlich total dabei mitgehen, was Sie gerade gesagt haben, dass es wichtig ist, dass sich Nachrichten ja nicht nur aneinander reihen, sondern dass es eine Einordnung gibt und auch irgendwie Lösungsvorschläge. Und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt mehrere Phasen hatten, wo es ganz, ganz viel, aber eben gar nicht um die Probleme oder um die Lösungen ging, sondern dass ja wirklich so einen Streitigkeiten sind, wo man nicht mehr das Gefühl hat, es geht noch um das, was wirklich relevant ist, sondern das hat irgendwie eigentlich nichts mehr mit einem zu tun. Und als dann die Ampelkoalition zum Beispiel zerbrochen ist, hatte ich das Gefühl, als politikinteressierte Person waren das für mich, ich sage das mal so blöd, unterhaltsame Tage, weil es war ganz viel Drama. Und wenn man sich für Politik interessiert, kann man da seine Stunden gut mitfüllen, das irgendwie nachzuvollziehen, was da passiert ist. Aber ich glaube, dass es gleichzeitig ja schon auch dieses Gefühl auslöst von, oh Gott, das, eigentlich haben wir doch ganz andere Sorgen. Und jetzt sind die ganzen Headlines nur voll damit, wer jetzt hier enttäuscht von wem ist. Und ich glaube, dass das schon auch dann dazu führt, dass Leute das Gefühl haben, damit wollen sie irgendwie nichts mehr zu tun haben. Das hat auch nichts mehr mit ihnen zu tun. Und natürlich dann auch, glaube ich, nicht die Bereitschaft erhöht, sich mehr mit Nachricht auseinandersetzen zu wollen. Obwohl das natürlich eine ganz, ganz wichtige Berichterstattung über den politischen Betrieb ist.
Vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, ja.
Vielleicht einfach nicht für alle Leute sozusagen das ist, was das Relevanteste wäre, aber dann trotzdem irgendwie die Headline, wenn man die gedruckte Zeitung vor sich hat oder eben die erste Nachricht in der Nachrichtensendung. Und ich glaube, das ist dann so ein bisschen so eine Priorisierung, wo man, glaube ich, manchmal so ein bisschen schauen muss.
Was dann vielleicht Medienmacher auch nochmal lernen.
Ja, wahrscheinlich schon.
Können.
Da würde ich Ihnen sehr zustimmen. Also ich habe das ja auch mal so, und da dachte ich auch wirklich, die haben den Schuss nicht gehört. Die Welt dreht sich weiter und sie streiten sich im kleinen Ding, und die sozusagen die Probleme, die wirklich ja gelöst werden müssen und wo man Wege finden sollte, und dafür sind ja alle gewählt, egal welche Parteien, da würde man doch hoffen, dass die Politiker dann auch eher in diese Richtung gehen und nicht so in der eigenen Suppe sich bewegen. Und diesen Eindruck hatte ich damals auch. Und ich denke, es ist schon einfach wichtig, immer zu sagen, wie kommen wir denn in irgendeiner Form, und wenn es nur ganz kleine Schritte sind, doch in irgendwie in eine Handlung oder in eine Lösungsstrategie. Deshalb muss man ja nicht gleich den großen Wurf haben auf einmal, aber kleine Schritte in die richtige Richtung sind ja auch schon sehr wichtig und geben auch vielen dann eben den Eindruck, ich kann auch was bewirken oder da passiert auch was, was für mein Leben relevant ist, so dass ich mich auch dafür interessieren kann weiterhin und vielleicht mitmachen kann und mich engagieren. Darf ich nochmal einen Punkt zu den Nachrichten sagen? Ich finde nämlich, also mal abgesehen von Corona, finde ich nicht, dass die nur negativ sind, sondern ich finde schon sehr gut, dass auch immer bei Einzelnen, auch in Nachrichtensendungen, aber auch sonst, finde ich, sind immer auch so positive Dinge dazwischen so wieder eingestreut. Also so ein Beispiel ist ja jetzt so Ehrenämter oder bestimmte Initiativen einfach in der Zeitung oder eben auch in den Medien gewürdigt werden oder auch in Social Media, wenn man irgendwas anklickt, da kommen ja ganz verschiedene Dinge. Und das sind dann zumindest so kleine Inseln, die nicht nur negativ, sondern die ich sehr positiv finde, wo man eben der Einzelne auch was tun kann. Und das gibt ja dann schon auch so einen Selbstwirksamkeits-, so einen Modus dafür.
Wir kommen zur Abschlussrunde, zu der Frage, wie lernen wir einen besseren, gesünderen Umgang mit den negativen Meldungen oder überhaupt mit den Meldungen, den Nachrichten der Welt. Frau Brünger.
Auch damit es sich nicht doppelt. Ich glaube, als erstes anerkennen, dass wenn es einem schlecht geht mit der Nachrichtenlage, es auch daran liegt, dass die Weltlage schlecht ist. Also das ist ja keine falsche oder absurde Reaktion, wenn man dann auch davon getroffen ist. Und dann aber einen guten Umgang damit finden, wie es einem besser geht. Und ich würde sagen, das ist einmal natürlich nicht sich überrollen lassen von solchen Nachrichten. Aber zweitens, und da bin ich fest von überzeugt, dann auch zu schauen, wie kann es denn besser gehen? Wie können wir denn dafür sorgen, dass solche schlechten Nachrichten vielleicht irgendwann auch nicht mehr in der Menge notwendig sind? Und ich glaube, da gibt es viele, viele Möglichkeiten, sich zu engagieren und in diesem Engagement dann auch Zuversicht zu finden.
Frau Rinecker.
Ja, ich finde auch, den Dingen ins Auge schauen und das heißt auch schlechte Nachrichten hören. Wir sind ja von dieser Welt, wir wissen ja, was los ist, bilde ich mir ein. Aber auch gucken, dass man gute Nachrichten konsumiert. Und ich habe eine Strategie, ich habe immer ein gutes Buch, in das ich mich auch im Ernstfall dann doch mal flüchten kann, in eine Art Parallelwelt, und um am nächsten Tag wieder in dieser Wirklichkeit stehen zu können.
Bei Jokas Scherübel.
Also ich würde mich beiden anschließen. Ich denke, es ist wichtig, zur Kenntnis zu nehmen, was ist, egal ob es jetzt negativ ist oder eben auch nicht. Aber auf der anderen Seite dem noch was Positives, eben was, um die Batterien wieder aufzuladen, entgegenzusetzen.
Frau Poulakos.
Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich finde es ganz gut, die Push-Nachrichten abzustellen und tatsächlich mehr hintergründige Formate auch zu hören. Ja, und dann einfach sich auch inspirieren lassen, also von Nachrichten. Also dass man dann wirklich sagt, okay, es gibt da irgendwie einen Bedarf. Also ich hatte das letztens, dass gesagt wurde, es geht den Igeln so schlecht und es gibt so viele verhungerte Igel in den Tierheimen. Und dann haben meine Tochter und ich einfach, haben uns einen Igel geholt und haben den aufgepäppelt. Und das ist wirklich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, das weiß ich. Und trotzdem ist es, finde ich, was Nachrichten auch ausgelöst haben. Und das, finde ich, ist dann auch eine gute Sache.
Dann sage ich vielen Dank. Das war unser RBB 24 Inforadio Forum. Wie viele Nachrichten vertragen wir noch? Darum ging es in Kooperation mit der Evangelischen Akademie zu Berlin. Es diskutierten Dr. Maria Jokas-Scherübel, Chefärztin der Abteilung Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Klinikum Hennigsdorf-Oberhavel, Ismene Poulakos, Markt- und Meinungsforscherin beim Rheingold-Institut, Theresa Rinecker, Theologin, General-Superintendentin des Evangelischen Kirchensprengels Görlitz, und Pauline Brünger, Aktivistin von Fridays for Future. In der Moderation verabschiedet sich Miriam Meinhardt. Herzlichen Dank fürs Mitdiskutieren und herzlichen Dank für Ihr Interesse. Das war eine Aufzeichnung aus dem März 2025.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 22 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. Guten Abend. Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen zeichnet sich nach ersten Prognosen ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Auf den liberalen Kandidaten Trzaskowski entfielen demnach 50,3% der Stimmen. Sein rechtskonservativer Rivale Nawrocki bekam 49,7%. Die Prognosen haben eine Fehlertoleranz von etwa 2 Prozentpunkten. Das offizielle Endergebnis wird erst morgen erwartet. Es könnte richtungsweisend für ganz Europa sein. Nach dem Brand mit 3 Todesopfern in einem Hamburger Krankenhaus ermittelt jetzt eine Mordkommission. Die Polizei nahm einen 72 Jahre alten Patienten fest. Aus Hamburg Elias Bartel.
Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen besteht der dringende Verdacht, dass er das Feuer in der vergangenen Nacht absichtlich gelegt hat. Bei dem Brand in der geriatrischen Station waren 3 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 30 Patienten wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Ob der 72-jährige Tatverdächtige zur Zeit des Brandes in einem psychischen Ausnahmezustand war, ist laut Polizei jetzt Teil der weiteren Ermittlungen. Morgen soll entschieden werden, ob der Mann in Untersuchungshaft kommt.
Der ukrainische Geheimdienst hat nach eigenen Angaben 4 russische Militärflughäfen angegriffen. Dabei sollen mehr als 40 Kampf- und Aufklärungsflugzeuge zerstört worden sein. Aus Kiew Florian Kellermann.
Der ukrainische Geheimdienst SBO nennt die Operation Spinnennetz. Sie sei 1,5 Jahre lang vorbereitet worden. Ukrainische Militärexperten sprechen von einem schweren Schlag gegen die russische Luftwaffe. Die Maschinen gehörten zur strategischen Bomberflotte, mit deren Hilfe Russland immer wieder Raketen und Marschflugkörper aus großer Entfernung auf die Ukraine abschießt. Die betroffenen Flughäfen liegen weit entfernt von der Ukraine. Der am weitesten entfernte im Gebiet Irkutsk in Ostsibirien, rund 4.500 Kilometer.
Tausende Menschen sind heute mit dem Fahrrad durch Berlin gefahren. Die Sternfahrt wurde vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub organisiert. Michael Ernst.
Am Nachmittag sind mehr als 13.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Innenstadt unterwegs gewesen. Am Morgen waren trotz Nieselregens von vielen Startpunkten aus dem Brandenburger Umland Fahrradfahrer gestartet. 20 Routen führten zum Großen Stern im Tiergarten. Dort fand auf der Straße des 17. Juni ein Umweltfestival statt. 550 Einsatzkräfte der Polizei hatten die Strecken abgesichert.
In der Handball-Bundesliga bleiben die Füchse Berlin auf Titelkurs. Beim TVB Stuttgart gewann die Mannschaft mit 35:20.